ARD Sounds.
Ich finde, du könntest mal die Pfanne rausholen, auf jeden Fall.
Also, was sollen wir jetzt machen?
Die Maultaschen.
Okay.
Na, den Salat haben wir ja noch.
Die Soße habe ich schon vorbereitet. Und
nur kann die Chiara die Maultaschen schneiden.
Das ist zu viel braun.
Nein. Ich bin doch lecker.
Mach das mit dir.
Abendessen bei Familie Sturmstumpf. Es gibt Maultaschen mit Salat. Und diese Diskussion, die man in vielen Küchen kennt. Zu dunkel gebraten, zu hell, Gemüse, ja, nein.
Kaum werden die Karotten angefasst, stehen die Hunde da.
Die
stehen
bei mir
oder
bei der Mama.
Ja, ist wichtig.
Okay.
Bei Tochter Chiara steht morgen die nächste Klausur an. Direkt in der ersten Stunde. Aber was eigentlich viel wichtiger ist, am Sonntag wird sie 19. Schlittschuhlaufen mit den Freundinnen ist geplant, erzählt sie ihren beiden Müttern. Die drei plaudern und scherzen.
Und wer kommt jetzt tatsächlich?
Der Müll kommt, Laura kommt vielleicht kurz vorbei oder vielleicht.
Ach komm, die kann doch auch.
Ja.
Schlittschuhlaufen.
Die Mami. Chloe, Rebecca. Ich glaube, das war's tatsächlich.
Schön. Ja, aber das wird sicher schön mit der Eisdisco.
Das Übliche eben. Alles ganz normal. Aber genau das macht es so besonders. Denn ohne das Bundesverfassungsgericht würde es diese Familie so gar nicht geben.
Rote Roben.
Fälle, die Deutschland bewegen.
Ein ARD-Podcast, produziert vom SWR.
Es gibt Geschichten, die bewegen ein ganzes Land.
Weil sie große Fragen aufwerfen, die uns alle betreffen.
Fragen nach Freiheit und Gleichheit.
Nach Leben und Tod.
Manchmal landen diese großen Fragen beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, das dann darüber entscheiden muss.
In diesem Podcast erzählen wir die Geschichten hinter diesen Entscheidungen.
Geschichten von Menschen, die in Karlsruhe geklagt haben. Von Menschen, für die plötzlich alles auf dem Spiel steht. Mein Name ist Exona Hüseni. Ich bin Reporterin in der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe.
Mein Name ist Frank Bräutigam. Ich bin seit 15 Jahren ARD-Rechtsexperte und berichte für die Tagesschau aus Karlsruhe. Wir beide sind Journalisten, die Jura studiert haben. In dieser Folge erzählen wir gleich drei Geschichten. Die einer Familie, die lange warten musste, bis sie eine Familie sein durfte. Die der ersten Richterin am Bundesverfassungsgericht. Und die Geschichte von Susanne Beer, der ersten offen homosexuell lebenden Verfassungsrichterin. Es geht also um Gleichberechtigung.
Ihr hört den Podcast Rote Roben – Fälle, die Deutschland bewegen. Mit der Folge Darf Jana zwei Mütter haben?
Wir sind in Leimen, einer kleinen Stadt in der Nähe von Heidelberg, die sich selbst den etwas sperrigen Titel Sport-, Wein- und Europastadt verpasst hat. Also irgendwie das, was sich ziemlich viele Städte zuschreiben könnten. Boris Becker kommt von hier, Deutschlands erfolgreichster Tennisspieler. Und hier wohnen auch Sibylle und Sabine, zwei Frauen Anfang 60. Beiden hört man das Nordbadische leicht an, selbst wenn sie Hochdeutsch sprechen, wie das eben häufiger so ist im Südwesten der Republik.
Die beiden wohnen in einer Doppelhaushälfte in einer kleinen Seitenstraße. Nicht weit davon steht der Kirchturm des Ortes. Auf ihrem Briefkasten klebt gut sichtbar ein Sticker mit einer Regenbogenfahne. Sie haben es gemütlich bei sich im Haus, mit einem kleinen Ofen im Wohnzimmer. Sibylle und Sabine sind schon sehr lange ein Paar. Und alles sieht aus wie der klassische Familientraum. Häuschen, Garten, Kinder.
Sibylle und Sabine wohnen nämlich nicht alleine. Mit dabei ist Adoptivtochter Chiara. Und sie ist ganz offiziell die Tochter von beiden. Genau wie Jana, die aber mittlerweile schon ausgezogen ist. Auch sie, offiziell die Tochter von Sibylle und Sabine. Das klingt selbstverständlicher, als es ist.
Es ist ganz klar gewesen, das ist unser gemeinsamer Wunsch und auch die Verantwortung. Aber als dann halt wir unsere Tochter kennengelernt haben, dann war klar, es kann nur eine adoptieren. Und das war in dem Fall dann meine Frau.
Das hat Sabine Sturmstumpf, unsere Redaktion, schon vor rund 13 Jahren gesagt. Damals hat unser Redaktionskollege Christoph Kehlbach sie für einen Tagesschaubeitrag interviewt. Der große Unterschied zu heute, Sabine war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Janas Mutter. Sie durfte nicht Janas Mutter sein. So war damals die rechtliche Lage. Sabine war auch noch nicht mit Sibylle verheiratet. Nicht, weil sie das nicht wollte, sie durfte nicht.
Kurz noch ein paar Jahre zurück, ins Jahr 2006. Chiara war damals noch gar nicht geboren. Sibylle und Sabine wollten da aber schon seit längerem eine Familie gründen. Sie wollten Kinder, so wie viele Paare das eben wollen. Chiaras Schwester Jana war damals noch in einem Kinderheim in Russland. Ihre leibliche Mutter ist gestorben, als Jana ein Jahr alt war. Ihr Vater war unbekannt. Jana ist also adoptiert. Sie wird das erste Kind von Sibylle und Sabine. Oder genauer gesagt, sie wird das erste Kind von Sibylle. Denn Sibylle und Sabine sind ein gleichgeschlechtliches Paar und das macht es im Deutschland von damals, also 2006, alles andere als einfach. An eine richtige Ehe für alle ist überhaupt noch nicht zu denken. Die ist erst seit 2017 möglich. Das heißt, Schwule und Lesben durften vorher nicht heiraten und auch nicht gemeinschaftlich Kinder adoptieren.
Meine Frau, hat Sabine eben gesagt, und unsere Tochter. Heute stimmt das alles, auch in rechtlicher Hinsicht. Damals aber waren das irgendwie noch Wunschbegriffe. Sie haben sich als Familie gesehen, klar, und wollten das auch so leben. Aber rechtlich konnte nur eine der beiden Frauen Janas Mutter werden. Sibylle war das in dem Fall. Sabine blieb erstmal außen vor.
Ja, es ist schwer einzusehen, weil ich wüsste jetzt nicht, was mich disqualifiziert als zweites Elternteil.
Heißt also, im Alltag lebt die Familie schon damals so, wie sie sich das vorstellt. Sabine und Sibylle als gemeinsame Eltern von Jana. Offiziell ist das aber nicht so. Den vollen Rechtsstatus als Mutter, den hatte eben nur eine von beiden. Und das hatte Folgen.
Also wenn wir uns getrennt hätten, hätte ich überhaupt auch keine Verpflichtungen der Jana gegenüber gehabt. Mhm. Ja? Ich hätte keinen Unterhalt zahlen müssen, weil ich mit ihr nicht verwandt bin.
Umgekehrt, wenn mir was passiert wäre.
Wäre die Frage gewesen.
Wäre die große Frage gewesen, was ist jetzt mit diesem Kind? Ja. Wer ist jetzt zuständig? Das Jugendamt?
Ja. Mhm. Erbrecht? Mhm. Also es ist schon in allen Belangen eine Benachteiligung gewesen.
Jetzt müssen wir mal ganz kurz ein paar Begriffe sortieren. Am Anfang der Folge haben wir schon von der Ehe für alle gesprochen. Die gibt's seit 2017 und war sowas wie eine Revolution für Schwule und Lesben. Sie können seitdem genauso heiraten wie Heterosexuelle.
Davor gab es schon die eingetragene Lebenspartnerschaft. Gleichgeschlechtliche Paare, die miteinander das Leben teilen, konnten sich seit 2001 als eingetragene Lebenspartner registrieren lassen. Das war schon mal ein deutlicher Fortschritt so ganz früher, weil es erstmals eine rechtliche Verbindung für homosexuelle Paare schuf. Viel wurde damals angeglichen. Aber an einigen Stellen blieben trotzdem noch gewaltige Unterschiede, etwa wenn es ums Adoptionsrecht geht. Und das ist eben auch die Situation, in der Sabine, Sibylle und Jana damals waren.
Im Juristendeutsch heißt das, worüber wir bei unserer Familie aus Leimen schon gesprochen haben, Sukzessivadoption. Also, wenn ein Partner schon ein Kind adoptiert hat und der Lebenspartner will dasselbe Kind adoptieren und dadurch also selbst auch Elternteil des Kindes werden. Das adoptierte Kind hätte dann rechtlich gesehen zwei Mütter oder zwei Väter. Für Ehepaare aus Mann und Frau war das damals überhaupt kein Problem. Aber homosexuellen Menschen, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebten, war das eben nicht möglich. Und genau das kam im Winter 2012-2013 zur Überprüfung vor das Bundesverfassungsgericht. Die Frage war, ist das mit dem Grundgesetz vereinbar? Geklagt hatte ein Paar, das sich in der gleichen Situation befand wie Sibylle und Sabine.
Das Urteil betrifft also ganz direkt unsere kleine Familie aus Leimen. Denn Sabine wollte unbedingt Sibylle folgend, also sukzessiv, Jana ebenfalls adoptieren.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht.
Verhandlungen in Karlsruhe, die sind meist ziemlich spannend. Es geht da viel hin und her, beide Seiten bringen ihre Argumente vor, Experten werden gehört. So war das auch hier. Ich erinnere mich noch ziemlich gut an diese Verhandlung. Und dann, einige Zeit später, entscheiden die Richterinnen und Richter.
Das Verfahren zur Sukzessivadoption war das erste Verfahren im Senat in meiner Amtszeit als Richterin, in dem das Thema sexuelle Identität irgendeine Rolle spielte. Und wenn ich ehrlich bin, war ich so ein bisschen nervös und hatte so eine gewisse Unruhe, weil ich befürchtete, dass vielleicht nicht alles auf den Tisch kommen würde. Und die Qualität des Gerichts ist ja gerade, dass alles auf den Tisch kommt.
Das ist Susanne Beer. Sie saß damals auf der Richterbank. Und sie ist die bislang einzige Bundesverfassungsrichterin, die selbst offen homosexuell lebt.
Und für alle, die jetzt sagen, Moment mal, darf eine homosexuelle Richterin mit über die Rechte von gleichgeschlechtlichen Paaren entscheiden? Ist die nicht vielleicht irgendwie befangen? Keine Sorge, darauf kommen wir noch zurück. Im Senat war Susanne Beer eine von 8 Richtern bzw. Richterinnen.
Ich habe es dann als eine große Qualität meiner Kollegen und Kolleginnen erlebt, dass ich den Eindruck hatte, dass wirklich alles gesagt wurde. Das war nicht ganz einfach. Das war für mich auch nicht immer schön zu hören, denn es gibt viele Vorurteile gegenüber homosexuellen Eltern, die zwar falsch sind, denn es sind Vorurteile, aber die in der Gesellschaft trotzdem sozusagen vorhanden sind. Auch die waren dann auf dem Tisch, aber wir haben es geschafft, darüber dann eben auch zu sprechen. Und bei Vorurteilen ist der Witz ja, dass man sie nicht verdrängen sollte, sondern offenlegen, damit man mit ihnen umgehen kann. Und das ist da, glaube ich, gelungen.
Übrigens, wenn ihr noch genauer erfahren wollt, wie die Richterinnen und Richter zu ihren Urteilen kommen, wie genau es bei den Beratungen zugeht und wie man sich so fühlt unter einer roten Robe, dann hört mal rein in unsere Hintergrundfolge. Aber jetzt zurück zu unserem Thema der Sukzessivadoption. Der rechtliche Knackpunkt war, was bedeutet diese Rechtslage für das Wohl des Kindes? Denn nicht nur die Elternpaare werden anders behandelt, sondern vor allem die Kinder in solchen Regenbogenfamilien. Wenn man sie mit Adoptivkindern von klassischen Elternpaaren vergleicht, wird ihnen ja praktisch ein Elternteil vorenthalten.
Und da stellt sich eben die Frage, geht das? Schließlich steht im Grundgesetz Artikel 3, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
Dieser allgemeine Gleichheitssatz, der bedeutet nicht, dass immer in allen möglichen Situationen 83 Millionen Menschen in Deutschland ganz genau gleich behandelt werden müssen. Unterschiedliche Dinge muss der Gesetzgeber sogar unterschiedlich behandeln, also Kinder und Erwachsene zum Beispiel, oder Reiche und Arme etwa, wenn es um Steuern geht. Aber wenn ein Sachverhalt im Prinzip gleich ist, dann darf der Gesetzgeber da auch nicht willkürlich unterschiedliche Regeln aufstellen. Und hier kann man ja sagen, es gibt in beiden Situationen Kinder, für die es gut wäre, 2 Elternteile zu haben, ob die jetzt gleichgeschlechtlich sind oder nicht.
Das heißt also, dass man im rechtlichen Sinn immer fragen muss, gibt es einen legitimen Grund für eine Ungleichbehandlung? Der Knackpunkt, widerspricht es dem Wohl des Kindes, wenn es 2 Mütter hat? Für Sabine ist das eine klare Sache.
Also ich wüsste nicht, was da bei uns fehlt. Unsere Kinder haben 2 Bezugspersonen, die sie lieben. Wir kümmern uns, wir gucken, dass die Familie existieren kann. Wir tragen Verantwortung. Gut, es fehlt ein Mann, aber wir sind 2 Personen, die ein breites Rollenspektrum abdecken.
2013 vor dem Bundesverfassungsgericht wurden Gutachten eingeholt, Experten gefragt. Und bei der Verhandlung im Gericht wurde irgendwann recht deutlich, es schädigt Kinder überhaupt nicht, wenn sie bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen. Da gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die so etwas belegen würden. Außerdem wurde ganz klar gesagt, das Kind gewinnt ja nur etwas hinzu, etwa mehr Sicherheit, wenn es um Unterhalt geht, mehr erbrechtliche Ansprüche, wenn jemand stirbt. Das Gericht hat das später in seinem Urteil dann auch so gesehen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht hat eingetragene Lebenspartnerschaften Homosexueller in einem weiteren Punkt mit der Ehe gleichgestellt. Die Richter weiteten das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften aus.
Wie es zu dieser Entscheidung kam, erklärt uns Susanne Beer, die damalige Richterin.
Und die Entscheidung sagt an allererster Stelle, es geht hier um Kinder. Und was brauchen Kinder? Kinder brauchen Sicherheit. Kinder brauchen Verlässlichkeit. Für Kinder ist es gut, 2 Eltern zu haben, wenn 2 Leute zur Verfügung stehen, weil sie dann abgesichert sind, sollte einem was passieren. Für Kinder ist es auch gut, dass die alltägliche Fürsorge übernehmen, sozusagen Teil dieser Familie sind. Und ganz am Ende kommt dann, das gilt unabhängig davon, welche sexuelle Identität die Eltern haben.
Das Bundesverfassungsgericht hat damals also geurteilt, es verstößt gegen das Grundgesetz, dass die Sukzessivadoption für gleichgeschlechtliche Paare nicht möglich ist. Alle 8 Richterinnen und Richter im ersten Senat waren sich einig, auch die eher konservativen Juristen. Für Sibylle und Sabine war es ein Tag, der ihr Leben verändert hat. Denn Karlsruhe hat der Politik klar gesagt, die Rechtslage müsst ihr ändern.
Ich war dankbar, ich war total happy. Es war ein überfälliger Schritt, es war ein guter Schritt.
Es hat dann auch nicht lange gedauert, dann hat auch Sabine Jana adoptiert. Sie ist also mit zwei richtigen Müttern groß geworden. Die beiden waren sogar so schnell, dass sie selbst die Adoptionsbehörde überrascht haben.
Beim Rhein-Neckar-Kreis, die wussten gar nicht, dass das geht. Zu adoptieren als gleichgeschlechtliches Paar. Oder wir haben es halt von Anfang an schon als wirklich Paar auch durchziehen wollen und nach außen vertreten. Wollen, ja. Und mussten dann eigentlich der Sachbearbeiterin die Sachlage, die Rechtslage alles genau erklären, dass das wirklich okay ist, wenn sie uns sozusagen aufnimmt in ihren Kundenstamm, sag ich mal.
Nach dem Urteil hat sich in Gesellschaft und in der Politik dann mehr getan. Der Bundestag hat 2017 die Ehe für alle beschlossen. Die haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das war ein umstrittenes Thema. Prominente Stimmen waren auch dagegen. Aber am Ende hat sich eine klare Mehrheit im Parlament dafür ausgesprochen, die Ehe mit allen rechtlichen Konsequenzen dann auch für Homosexuelle zu öffnen. Ein paar Abgeordnete feierten das Abstimmungsergebnis dann mit einem Konfettiregen im Plenarsaal, was ihnen gleich mal einen Rüffel vom Bundestagspräsidenten einbrachte.
Nee. Also, liebe Leute, mal unabhängig davon, dass es nach unserem Reglement unzulässig ist. Ich finde es auch eine völlig unangemessene Reaktion auf eine Debatte und auf ein Anliegen. Bei dem ich es besonders bedauerlich fände, wenn diejenigen, die sich mit ihrem Anliegen heute durchgesetzt haben, dadurch in den Verdacht der Albernheit gerieten.
Aber nicht nur im Bundestag, auch ein paar hundert Kilometer weiter im Südwesten wurde gefeiert. Und zwar Hochzeit.
Ja, also große Feier. Es gab eine Feier. Für uns war es vor allem wichtig, dass wir das eben in Heidelberg in dem Standesamt, in dem Trausaal gemacht haben, im Rathaus. Der ist halt wirklich wunderschön.
Sabine und Sibylle haben schnell richtig geheiratet. Und mit der Ehe für alle kam dann auch das Recht, gemeinschaftlich, also von Anfang an zu adoptieren. Das haben die beiden auch getan. Das war dann Chiara, ihre zweite Tochter, die heute noch bei ihnen wohnt. Und bei der zweiten Adoption, der von Chiara, ging es dann schon viel einfacher als bei Jana.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. So steht es im ersten Absatz von Artikel 3 des Grundgesetzes. Was das bedeuten kann, haben wir beim Thema der Sukzessivadoption gesehen. Und direkt darunter, in Absatz 2, steht noch etwas. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Wenn wir mal ein paar Jahrzehnte weiter zurückgehen, sagen wir in die 1950er Jahre, da war auch das noch alles andere als selbstverständlich. Teilweise kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, worum es damals ging. Man könnte es auf die Frage zuspitzen, sind Männer mehr wert als Frauen? In der Fernsehwerbung klang das damals noch so.
Hier dein Frühstück und dein Hut, deine Tasche. Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen?
Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Und auch bei Straßenumfragen bekam man schon mal solche Aussagen um die Ohren gehauen.
Eine deutsche Frau, die soll lieber aus dem politischen Geschehen hier in Deutschland rausbleiben. Dazu ist sie viel zu unselbstständig.
Eine Frau gehört am Kochtopf.
Schon krass, aber das ist die Realität in den 50er und 60er Jahren, kurz nach Gründung der Bundesrepublik. In der Gesellschaft und im Parlament gab es damals die Überzeugung, dass Männer und Frauen sich grundlegend voneinander unterscheiden und dass man das auch in Gesetzen so wiederfinden müsste.
Im Grundgesetz stand zwar von Anfang an, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber die Realität war das noch lange nicht. Es gab einen krassen Widerspruch zwischen dem recht fortschrittlichen Grundgesetz und dem noch ziemlich altbackenen Familienrecht. Ein paar Beispiele. Frauen durften nur dann arbeiten, Zitat, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist, Zitat Ende. Das galt so übrigens bis 1977. Und bis 1958 war es sogar so, wenn eine Frau doch gearbeitet hat und das hat dem Mann nicht gepasst, dann konnte er einfach so den Arbeitsvertrag seiner Frau fristlos kündigen, ohne ihr Einverständnis. 1957 hat die Politik zwar das Gleichberechtigungsgesetz beschlossen, das sollte die Stellung der Frauen verbessern. Es hat aber viele Dinge immer noch nicht gelöst. Mittendrin in dieser Männerwelt Erna Schäffler, Eine 1,58 Meter kleine Frau mit ordentlich hochgesteckten Haaren. Ihr Auftritt immer elegant und oft mit einem Lächeln im Gesicht, wenn sie spricht. Sie kommt 1951 ans Bundesverfassungsgericht, als erste und damals einzige Richterin. Am Gericht gab es damals noch 24 Richterstellen, heute sind es nur noch 16. Damals waren das also 23 Männer und eine Frau. Das ist die Realität Anfang der 50er Jahre, auch in Karlsruhe.
Und wenn ich mir anschaue, wie auch das Fernsehen in dieser Zeit berichtet hat, dann passt das zwar genau dazu, wirkt aber aus heutiger Sicht doch einigermaßen absurd. Zum Beispiel, wenn sich eine Verfassungsrichterin, die eine Tochter großgezogen hat und sich seit Jahrzehnten schon in dieser sehr männlichen Welt durchschlägt, solche Fragen anhören muss.
Kann eine Frau, deren Tun sich so sehr im Geistigen vollzieht, auch noch ein Familienleben erfüllen, Frau Dr. Schäffler?
Aber sie hat bei der Antwort die Fassung bewahrt, so wie es ihre Art war.
Ich glaube, ich bin ganz gut damit fertig geworden. Ich glaube, mein Mann und meine Tochter haben sich nicht zu beschweren gehabt. Jedenfalls haben sie nie dergleichen gesagt. Im Gegenteil, mein Mann und ich haben viel Freude von dem gemeinsamen Beruf gehabt. Er war Richter an einem höchsten deutschen Zivil- und Strafgericht, dem Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe, sodass es uns nie an Gesprächsstoff gefehlt hat.
Das ist ein Ausschnitt von 1957 aus der Abendschau von SDR und SWF, also den Sendern, aus denen der SWR entstanden ist. Da ging es um berufstätige Frauen und eben um Erna Schäffler. Sie war ja berufstätig und damit für die damalige Zeit geradezu exotisch. Aber wie wurde sie im Gericht von ihren Kollegen behandelt?
Es war eigentlich die angenehmste Enttäuschung, die ich hier gehabt habe, dass ich wirklich von Anfang an akzeptiert worden bin. Weder als Wundertier bestaunt, noch als kleines Mädchen über die Achsel angesehen.
Ziemlich diplomatisch. In der Realität war es wohl nicht immer ganz so leicht unter lauter Männern. Platte Sprüche, althergebrachte Denkmuster. Erna Schäffler wurde 1893 geboren, in eine Welt, in der es für Frauen kaum vorstellbar war, zu studieren. Und sie hat es trotzdem gemacht, auch wenn andere ihr davon abgeraten haben.
Das hat aber einmal die Mutter einer meiner Freundinnen sehr eindringlich getan und mit erhobenem Zeigefinger mich gewarnt. Wenn ich studierte, würde ich bestimmt keinen Mann bekommen.
Guess what? Sie hat einen Mann gefunden, davor aber an mehreren Orten Jura studiert. Frauen durften damals noch kein Staatsexamen machen, also schloss sie ihr Studium 1914 mit einem Doktortitel ab. Auch nicht übel. In einem Interview hat sie davon erzählt, wie wenige Frauen mit ihr zusammen an der Uni waren.
In Breslau war ich allein. In München gab es noch eine. In Berlin gab es noch zwei. Und in Heidelberg, da habe ich noch Medizin studiert. Da waren wir natürlich etwas mehr, aber auch dort nur eine Handvoll.
Erna Schäffler schlägt sich nach dem Studium gegen alle Widerstände durch, muss zunächst als Anwaltsgehilfin arbeiten, weil sie als Frau damals noch nicht Anwältin werden darf. Später wird sie sogar Richterin, bekommt aber wegen ihrer jüdischen Wurzeln 1933 ein Berufsverbot. Nach Kriegsende kann sie wieder als Richterin arbeiten. 1951 kommt sie ans Bundesverfassungsgericht. Und Karlsruhe muss der Politik immer wieder in mehreren Urteilen erklären, was es bedeutet, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Urteile, die Erna Schäffler ganz entscheidend prägt. Besonders bedeutend ist die Entscheidung zum väterlichen Stichentscheid.
Fangen wir mal so an. Wir spielen Karten, zwei Leute gegeneinander. Beide glauben, sie haben gute Karten. Und dann zählt, wer hat das bessere Blatt und wer macht den Stich? So ungefähr ist das damals auch, wenn sich Mann und Frau in der Ehe nicht einig sind. Nur mit der wichtigen Zusatzregel, dass immer nur einer alle Trümpfe in der Hand hat und den Stich macht. Der Mann. Er trifft die letzte Entscheidung, wenn es keine Einigung gibt. Deshalb auch väterlicher Stichentscheid. Im bürgerlichen Gesetzbuch stand damals, Zitat, können sich die Eltern nicht einigen, so entscheidet der Vater. Er hat auf die Auffassung der Mutter Rücksicht zu nehmen. Und auch die Vertretung des Kindes steht dem Vater zu. Ein Beispiel. Die Mutter sagt, das Kind soll aufs Gymnasium gehen. Der Vater findet aber eher, Realschule reicht. Wenn sich die Eltern nicht einigen, entscheidet der Vater. Fertig. Und das musste irgendwann in Karlsruhe landen und kommt auf den Tisch des Senats, in dem auch Erna Schäffler sitzt. Und nicht nur das, sie ist sogar die Berichterstatterin. Das heißt, sie betreut das Verfahren, entwirft einen Entscheidungsvorschlag zu diesem Fall.
4 Mütter, die in glücklicher Ehe lebten, erhoben Verfassungsbeschwerde, weil sie sich in ihrem Ehrenstand als Mutter durch das alleinige Entscheidungsrecht des Vaters beeinträchtigt fühlten. Außerdem legten 2 Amtsrichter die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen vor, weil sie diese Bestimmungen nicht anwenden wollten.
Nun soll also Karlsruhe entscheiden. Darf der Vater in der Familie das letzte Wort haben, nur weil er der Vater ist? Im Gericht wird beraten. Erna Schäffler macht sich stark für ihre Sicht der Dinge, aber sie muss die männlichen Kollegen mühsam überzeugen. Dann kommt der 29. Juli 1959, der Tag der Urteilsverkündung. Es passiert etwas Unerwartetes. Der Gerichtspräsident Gebhard Müller, der das Urteil eigentlich verkünden soll, fühlt sich nicht gut, meldet sich krank und bleibt zu Hause. Wer soll die Entscheidung jetzt verkünden? In diesem Fall darf das der älteste Richter oder die älteste Richterin. Und das ist Erna Schäffler. Es ist ihr Moment. Und sie tut etwas, das man von Richterinnen und Richtern in solchen Momenten sonst nicht kennt. Sie lächelt und erklärt die Vorschriften über den Stichentscheid für nichtig. 2 Monate nach dem Urteil sagt sie in einem Interview:
Die Zurücksetzung der Mutter ist für mein Gefühl die empfindlichste Verletzung der Gleichberechtigung der Frau, die überhaupt gedacht werden kann.
Von nun an soll das bessere Argument zählen und nicht mehr das Machtwort von dem, der zufällig das richtige Geschlecht hat. Beobachter sagen, das ist das Ende des Patriarchats oder vielleicht eher der Anfang vom Ende des Patriarchats. Schäffler selbst wird später sagen, das war die Krönung meines Werks.
Süddeutscher Rundfunk, Studio Karlsruhe. Aus der Residenz des Rechts berichtet Erhard Becker.
Eigentlich hätte es nur einer einzigen Schreibmaschinenseite bedurft, um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Mittwoch über die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe zu begründen. Das Grundgesetz hat eben in der Frage der Gleichberechtigung und in anderen Punkten eine eindeutig liberale Regelung getroffen, die sich nicht nachträglich im Wege der Gesetzgebung abändern oder durchlöchern lässt, sondern an die unsere Staatsordnung gebunden bleibt. Trotzdem hat der Bundesgesetzgeber gerade bei der Gleichberechtigung wiederholt Gesetze durchdrücken wollen, die vom Grundgesetz abwichen. Und es hat dann jedes Mal Auseinandersetzungen zwischen Bonn und Karlsruhe gegeben.
Dieser Reporter hier, Erhard Becker, der war übrigens mein Vorvorvorgänger als Rechtsexperte im Studio Karlsruhe. Der hat in den 50er und 60er Jahren die wunderbare Radiosendung Aus der Residenz des Rechts geprägt, die es unter dem Namen ARD Radioreport Recht bis heute gibt.
Frauenrechte in den 1950er Jahren, Adoptionsrechte für Homosexuelle im 21. Jahrhundert. Das Verfassungsgericht war oft beteiligt, wenn es darum ging, Gleichberechtigung durchzusetzen. Manchmal haben die Entscheidungen aus Karlsruhe erst den Startschuss für gesellschaftliche Entwicklungen gegeben. Manchmal haben sie die Gesetze aber auch an die Realität angepasst, wenn die Gesellschaft schon weiter war als die Politik.
Zum Bild gehört aber auch, es gab immer wieder Entscheidungen, bei denen man sich aus heutiger Sicht fragt, wie konnte das denn sein? Ein Beispiel. 1957, also kurz vor dem Urteil zum Stichentscheid. Damals hat das Bundesverfassungsgericht Klagen homosexueller Männer abgewiesen. Die waren zuvor wegen Unzucht unter Männern verurteilt worden. Karlsruhe hatte damals kein Problem damit, dass homosexuelle Handlungen unter Männern strafbar sind. Und auch in der Gesellschaft war die Haltung gegenüber Homosexuellen extrem. Hier noch einmal Ausschnitte aus einer Straßenumfrage.
Wenn einer homosexuell ist, ist meiner Meinung krank. Das ist nicht normal.
Das ist Nervenschande.
Ich verurteile das sowieso alles, dass diese Sorte Menschen noch, wollen wir sagen, bei uns in der Gesellschaft herumlaufen.
Dann kann man kastrieren. Mir ist er nicht wert.
Der Paragraph 175 Strafgesetzbuch, wegen dem viele Homosexuelle verurteilt worden waren, der ist inzwischen natürlich abgeschafft. Aber er hat sich dann doch erstaunlich lange gehalten. Das zeigt, man muss immer genau hinschauen, wie es um die Lebenswirklichkeit von Minderheiten steht. Oft merkt man eine Benachteiligung ja erst, wenn man selbst davon betroffen ist. Und bloß weil jemand nicht zu einer Mehrheit gehört, muss er oder sie nicht alles hinnehmen, was diese Mehrheit gut findet. Grundrechte schützen Minderheiten. So sagt es auch Susanne Bär. Sie war eine der Richterinnen beim Urteil zur Sukzessivadoption.
Die Minderheit des Grundgesetzes ist das Individuum und das heißt, Minderheiten können wir alle sein und sind wir auch alle in bestimmten Lebenssituationen. Wir sind immer mal irgendwie anders, älter, jünger, kränker, gesünder, wie auch immer. Wir haben alle unsere individuellen Eigenheiten und das Grundgesetz ist dafür da, dass die alle akzeptiert, toleriert, gewertschätzt werden. Das ist der Clou.
Susanne Bär weiß sehr genau, wovon sie spricht. Und zwar nicht nur, weil sie eine erfahrene Verfassungsrechtlerin ist. Sie ist auch die bislang einzige offen homosexuelle Richterin, die es am Bundesverfassungsgericht gab.
Ich habe über mein Privatleben zwar nie Plakate herumgetragen, aber auch nie gelogen. Und da ich glücklich mit einer Frau mittlerweile verheiratet bin, damals aber auch schon zusammen war, ging ich nicht davon aus, dass jemand, die homosexuell lebt, für so ein hohes Amt in Betracht gezogen wird. Ich war deutlich progressiv in meinen verfassungsrechtlichen Positionen. All das sprach für mich nicht dafür.
Und auch wenn man denken könnte, das sollte heute doch eigentlich kaum noch jemanden interessieren, ob eine Richterin nun lesbisch oder heterosexuell ist, Susanne Bär musste sich deswegen vor ihrer Wahl einiges anhören. Von Zeitungen oder auch von Bundestagsabgeordneten, als sie sich bei ihnen vorstellte.
Ob ich denn meine persönliche Lebensweise in irgendeiner Form einfließen lassen würde. Das ist eine sehr direkte Frage nach dem Einfluss sexueller Orientierung auf die Rechtsprechung. Und ich habe damals geantwortet, dass wenn ich das tun würde und sie mich deswegen für befangen halten würden, ja die Schlussfolgerung wäre, dass alle anderen immer befangen wären, wenn es um heterosexuelle Paare ginge. Und dann wäre ich ja ziemlich allein mit sehr vielen Verfahren und das könnten Sie doch nicht meinen. Das Gespräch endete da. Es gab Schweigen im Raum. Aber ich glaube, ich hatte damit auch die Befürchtung ausgeräumt, dass ich in irgendeiner Form ideologisch wäre.
Die Gesellschaft ändert sich und diesen Wandel sieht man auch im Gericht. Ob es Erna Schäffler war, die als Frau in eine Männerdomäne vordrang, oder eben Susanne Bär. Dass es diesen Wandel gibt, findet Susanne Bär absolut wichtig.
Vielfalt am Bundesverfassungsgericht ist aus mehreren Gründen wichtig. Entscheidend ist aber, dass Vielfalt doch eigentlich das große Wort für die Unterschiedlichkeit von Erfahrungen ist, die alle Menschen mitbringen. Und Erfahrungen prägen die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Und die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, prägt, wie wir einen Fall verstehen und wie wir ihn dann auch lösen wollen.
Irgendwie würde man ja gern an so einer Stelle sagen, Diskriminierung, Problem von gestern. Frauen sind komplett gleichgestellt. Homosexuelle dürfen das, was Heterosexuelle auch dürfen. Alles gut, danke, tschüss. In rechtlicher Hinsicht ist es auch so. Aber trotzdem, im Alltag gibt es doch immer wieder Diskriminierung.
Hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir jetzt in Zeiten leben, wo Toleranz, Diversität, Vielfalt, Gender, Gleichberechtigung und so weiter nicht mehr bei allen so hoch im Kurs stehen, sondern dass sich das Blatt ja ein bisschen gewendet hat und Grundrechte überhaupt nicht mehr als selbstverständlich akzeptiert werden und auch Gleichberechtigung und Toleranz von Minderheiten überhaupt nicht mehr selbstverständlich Mehrheitsmeinung ist, sondern eben stark angegriffen.
Das Paar vom Anfang der Folge, Sibylle und Sabine, spürt auch, dass es in Sachen Toleranz schon mal besser ausgesehen hat.
Jetzt sieht man, geht's gerade wieder rückwärts, ne? Und wir haben da auch schon Gegenwind erfahren, zum Teil, ja, wo ich manchmal denke, boah, muss man sich eigentlich Sorgen machen, dass das Rad sich wieder zurückdreht für Menschen wie uns.
Vielleicht ist genau das die eigentliche Geschichte hinter all diesen Entscheidungen. Um Gleichberechtigung muss immer wieder gekämpft werden, notfalls vor Gericht.
Hinter allen Gesetzen und Vorschriften stehen jedenfalls immer Menschen und ihre Schicksale. Dazu hat uns Susanne Bär noch ein Beispiel geschildert.
Zu den wirklich bewegenderen Erlebnissen, so ganz neben dem Amt und neben dem Schreibtisch und neben dem Verkünden, gehört, dass ich mal beim Vortrag war und man danach so zusammenstand und eine Frau auf mich zukam, die sagte, ich würde Ihnen gerne jemanden vorstellen. Ich sagte, ja, und sie stellte mir eine sehr junge Frau vor, ein Mädchen, und sagte, das ist das Mädchen, was in dem Verfahren zur Sukzessivadoption das Kind war, um das es ging. Und das, ehrlich gesagt, bewegt mich heute noch, wenn ich daran denke. Denn ich sah da eine Person vor mir, der wir Sicherheit gegeben hatten. Ich sah da ein Mädchen vor mir, wo wir in einem Verfahren, was aus Akten besteht, wirklich was verändert hatten in dem Leben, weil sie sich sicher fühlen konnte mit ihren Eltern. Und das war sehr beeindruckend. Die hat ganz vorsichtig und ganz schüchtern Danke gesagt und das hat mich berührt.
Wenn ihr mit uns mal hinter die Kulissen des Bundesverfassungsgerichts schauen wollt, dann hört gerne in unsere Hintergrundfolge rein. Da sprechen wir unter anderem darüber, wie das Gericht eigentlich arbeitet. Aber auch über spannende Fragen rund um die roten Roben, nach denen unser Podcast ja benannt ist.
Rote Roben.
Fälle, die Deutschland bewegen.
Ein ARD-Podcast produziert vom SWR.
Mit Exona Hüseni
und Frank Bräutigam.
Autoren für diese Folge: Christopher Jänert und Christoph Kehlbach.
Ihr habt Lust, die queere Community besser kennenzulernen, zu erfahren, über welche Klischees sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und andere queere Menschen so richtig aufregen, was bei ihnen gerade Thema ist und wo es Probleme gibt? Dann hört rein bei unseren KollegInnen Sophia und Dimi vom queeren Podcast Willkommen im Club von BR Puls. Die beiden Hosts sind selbst queer und teilen eigene Geschichten und Erfahrungen, sammeln vor Ort neue Eindrücke und laden queere Menschen ein. Und Willkommen im Club gibt's auch als Videopodcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Hört rein, zuerst in ARD Sounds.